Hallo, hier sind die Campermen, hier spricht Gerd und heute in dieser Folge haben wir eine ganze Menge News rund um die Camping- und Wendeifeld.
Und wenn ich spreche, wird die Luft dünner. Hier ist Henning, denn ich nehme euch mit zum höchsten Caravanpark Europas.
Servus und Moin, Reinhard ist auch mal wieder mit dabei und nach dem Motto, wie man sich bettet, so schläft man, reden wir heute über das Schlafen.
Gute Nacht.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Reinhard, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Camperman. Ich habe dich dieses Jahr noch gar nicht gesehen.
Ach, das ist schön. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, euch auch wiederzusehen. Und ich bin ein bisschen erschrocken, wie sehr ihr gealtert seid.
Das ist der Weichzeichner in den Videoübertragungen.
So, ja, okay.
Wir haben aber auch schon ganz schön gecampt dieses Jahr schon. Wir haben schon ein bisschen was hinter uns.
Ihr habt wirklich gut performt und ich bin jetzt auch ganz kleinlaut.
Aber ich habe mal wieder die typische Frage für, sagen wir mal, die Zuhörer, die uns regelmäßiger zuhören, wissen jetzt womöglich auch schon, was kommt. Reinhard, um ihn kurz vorzustellen, ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Automechaniker. Schweißen kann er auch sehr gut und du hast eine Leidenschaft für Land Rover.
Ja, so ist das wohl. Aber schön, dass du mich sozusagen auf die rein mechanischen Dinge so reduzierst.
Ich wollte nur sagen, dass du geschickte Hände hast.
Dass du super tanzen kannst, das muss ich jetzt nicht erwähnen. Aber was ich so interessant finde ist, du hast ja ein sehr schönes Haus im Norden von Hamburg und du hast ja jetzt irgendwie deine Land Rover zu so Tiny Houses umgebaut. Also die stehen eigentlich permanent bei dir in der Auffahrt. Und du planst ja jetzt auch da drin zu campen oder fahren die jetzt mittlerweile? Das ist jetzt eine kleine Spitze für die, die das jetzt nicht so regelmäßig gehört haben. Wir haben häufig mit Wuppi darüber, das ist ja ein Spitzname, gesprochen, wie es denn mit so einem Campen ist. Und eigentlich sind die Engländer ein bisschen zickig und immer nicht am Fahren. Also wie sieht's aus? Fahren wir zusammen dieses Jahr?
Ich glaube, es ist der reine Neid, der aus dir spricht. Mm. Und dass du auf meinen Hobbys rumhackst, das kenne ich ja auch nicht anders von dir.
Aber ich hacke nicht auf deinen Hobbys rum. Mm.
Also ich bin tatsächlich, ich habe schon vierstellige Kilometerzahlen in diesem Jahr abgerissen.
Auf dem Rollbrett,
mit
oder?
Mit meinem weißen Wal, so wie ich ihn so ein bisschen nenne, obwohl er ja für einen Wal nicht viel zu eckig ist. Also ich bin tatsächlich viel unterwegs schon gewesen mit meinem Landy Defender und das ist sozusagen mein Auto momentan und das soll auch so bleiben.
Also wie man so neudeutsch sagt, läuft.
Ja.
Ja, schön.
Läuft bei mir.
Okay.
So, also.
Ja. Ne? Schon drin gepennt?
Das noch nicht, nein, aber das steht an tatsächlich.
So,
sehr bald.
Dann haben wir doch was vor. Das ist doch schön. Freut mich übrigens.
Danke.
Ja, ich meine das gann ernst.
Ich weiß.
Ja, vielleicht lässt es du noch mal nach.
Du wolltest ihn ja auch schon ausleihen.
Für alle, die uns wirklich schon länger folgen. Also das ist Henning nämlich auch privat. Ne? Also hier beim Camperman immer nett und immer ein gutes Wort, aber einer seiner ältesten Freunde wird immer hier irgendwie schön drangsaliert und auf seine kleine Schwäche, dass er englische Autos fährt, irgendwie immer reduziert. Das ist gemein, Henning.
Nein. Also Wuppi ist ein begnadeter Hundedompteur. Wuppi kann eigentlich alles. Wuppi ist auch natürlich ein PR-Experte.
Und er repariert deine Autos, mein Lieber.
So. Das wird immer weniger, weil er immer weniger Zeit hat, aber das...
weil die Kisten einfach so gut sind.
Ja, deswegen, genau.
Wenn ich die in der Hand hatte.
Wuppi haut mich dann aber auch in die Pfanne, wenn ich sage, Wuppi, der Scheibenwischerreiniger ist kaputt. Und er sagt, warte mal, ich fülle jetzt mal auf. Und dann
geht's auch wieder. So. Wollen wir jetzt mal weniger über mich reden? Ich werde hier schon rot.
Also okay, pass mal auf. Also, vielleicht müssen wir ein bisschen helfen bei dieser ganzen Campinggeschichte, bei der Industrie. Ich habe mal gesagt, ich finde es ganz geil, wenn wir ab und zu mal gucken, was macht der Markt so, was passiert denn da draußen? Und ich war ganz erschrocken. Ich habe nämlich eine Zahl gesehen, das Kraftfahrtbundesamt hat mal so Zahlen rausgegeben, was jetzt so mit den Campingzulassungen ist in diesem Jahr. So. Ich glaube, der Peak ist vorbei, weil im Dezember allein letztes Jahr sind 12% weniger Camper verkauft worden als im Vergleichsmonat das Jahr davor. Blöd. Im Januar nur 1,7% weniger. Im Februar schon minus 16%. Und jetzt im März sind es angeblich so ungefähr 21% weniger als im Vorjahresmärz. Das heißt, es werden weniger Camper zugelassen. Also nicht verkauft, zugelassen. Das heißt, ist der Peak vorbei oder was heißt das? Also das ist ja, Oder ist es nur eine Delle aufgrund von, was weiß ich, Lieferschwierigkeiten oder was? Das sind nur die Zahlen von den Zulassungen. Da steht keine Begründung. Ne? Also das heißt, mehr habe ich jetzt nicht gefunden.
Habt ihr die Neuzulassung?
Ja, Neuzulassung.
Sagt die Statistik auch was über die bestehenden aus? Wie viel? Das wäre ja auch mal interessant, um rauszulesen, sozusagen,
wie viel abgemeldet worden sind. Neukauf vielleicht, ne? Nee, das habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe jetzt nur, also keine Gesamtbestandsrechnung, sondern einfach nur tatsächlich diese monatsweise Zulassung. Ich finde das schon krass, also wie viel, also ja. Oder war das letztes Jahr besonders gut? Also das kann ja auch sein, ne? Dass man sagte, so letztes Jahr war richtig, richtig geil, weil alle Leute auf einmal auf diesen Campingtrend gesprungen sind und das normalisiert sich jetzt wieder. Also das kann ich mir auch vielleicht sogar eher vorstellen, ja. Naja, fand ich ganz spannend.
So. Naja, ich glaube, wir haben natürlich in den letzten Jahren extreme Phänomene erlebt. Ne? Wir haben eine, wenn man es jetzt mal ganz böse äußert, eine Art von Freiheitsberaubung durch diese Pandemie erlebt, die dann umgangen wurde oder umgangen werden konnte durch das Camping-Hobby. Das wird sicher dazu beitragen. Ich glaube, diese Delle ist natürlich auch erzeugt durch Krisen, durch Inflationsraten, Teuerungsraten, die uns jetzt gerade heimgesucht haben. Ich glaube, nichtsdestotrotz sind die Zahlen immer noch gut, weil ich glaube, Campen an sich immer noch ein Zuwachs- und Boom-Thema ist. Aber ich glaube, dieser Riesen-Peak, den wir da erlebt haben, der ist jetzt gerade so ein bisschen abgeebbt.
Geht in die gleiche Richtung, in die ich denke. Also ich glaube auch, wer sich vor 2-3 Jahren auch einen Camper gekauft hat, Nadine kennt das ja zum Beispiel auch, der wird den auch nicht gleich im nächsten Jahr wieder abstoßen. Also außer Camping ist gar nichts für ihn, sondern das ist schon eine Investition, die, glaube ich, über mehrere Jahre dann ja auch anhält. So, deswegen, ich fände es wirklich mal interessant, wie sich diese gesamten Zahlen verhalten. Ne? Und auch was sozusagen Miet-Camp-Geschichten angeht. Also gar nicht das eigene, sondern erstmal so reinschnuppern. Ne? Ich miete mir mal so ein Ding für 2 Wochen. Also ich glaube auch, das Camping an sich ist eine echte Zeitgeisterscheinung, die auch so schnell nicht vorbei ist.
Das ist schon recht, ja, auch gerade die Plätze, was die Plätze betrifft, ne, die wachsen ja auch so. Das heißt, es wird ja über mehr Stellflächen, über mehr Campingplätze, die Übernachtung steigen. Also das ist ja, das passt ja eigentlich nicht so wirklich zusammen. Was ich hier gelesen habe, Entschuldigung, ich wollte mal ganz kurz reingrätschen. Das, was ich noch gelesen habe, ist so, dass die Preise einfach der Fahrzeuge auch extrem nach oben geschossen sind. Das heißt also dieses, wenn du jetzt heute so einen VW Bulli kaufst oder wenn du jetzt einen Camper kaufst, bist du ja mindestens 30, 40, ja, eher 40, 50 K los, wenn nicht noch darüber. Und ein bisschen besser ausgestattet und eben halt noch deutlich mehr. Und die Innovationen, so, also wir haben jetzt zwar schon Camper jetzt gesehen, die so ein lustiges Faltdach haben mit Luftkammern. Es kommen jetzt ja ein paar tolle Sachen. Aber viele Camperhersteller sind so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen und haben irgendwie diese weiße Ware irgendwie wieder verkauft, drin mit irgendwelchen komischen Sachen. Und vielleicht ist da dann auch der Reiz langsam verloren gegangen, dass man sagt, das brauche ich nicht kaufen, das, wie du sagst, leih ich dann lieber und spare noch mal ein bisschen und warte dann, bis ich mir das leisten kann oder so.
Ja. Also ich glaube, wir werden, ohne jetzt hier den Nostradamus zu machen, der war ja eher dystop und weniger positiv in die Zukunft schauen. Ich kann sagen, ich glaube, die Babyboomer, die ja dann jetzt bald in den Ruhestand gehen, werden vielleicht diesen Markt wieder befeuern. Da kann ich mir vorstellen, dass da viele auch schon mit liebäugeln. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch, also guck mal, Spritpreise sollen jetzt ja angeblich runtergehen durch diese Überflutung von Kraftstoff, auch aus Amerika. Kommt ja immer nicht so viel bei uns an, aber das sind natürlich auch Faktoren. Und diese Teuerungsrate, die ist natürlich immens. Interessant ist, ich habe heute gerade mit einem Hersteller gesprochen, der im Campingbereich tätig ist und die waren oder sind auf Expansionskurs Richtung Amerika und die haben da mehr oder weniger die Komplettbremse gezogen. Also die haben auch nicht gesagt, wir probieren das nochmal ein bisschen aus oder gucken nochmal. Die haben gesagt, wir lassen das ganz sein und konzentrieren uns auf die Märkte, die stabil und sicher sind. Also
wegen der Zollpolitik
viel los, oder?
Da kommen ja Kosten noch dann irgendwie dann noch dazu. Die Dinger werden da dann irgendwie so immens teuer und dann mit irgendwie an Modellen, die dann vielleicht auch so ein bisschen eine Nische bedingen und nicht unbedingt den Markt bedienen, den die da haben wollen, mit diesen großen, schweren Fahrzeugen, mit den Ausfahrtdingen, keine Ahnung, was welcher Hersteller das war, aber es ist so, wenn du neu am Markt bist in diesem Segment und dann noch mit teuren Preisen auf einmal konkurrieren willst, weil die Zölle so hoch sind,
Ja, und du, wenn du einen neuen Markt erschließen willst, möchtest du natürlich Anteile sichern. Mhm. Und das heißt, du investierst ja über deine Marge hinaus. Und dann hast du noch das Problem, dass du im Grunde genommen gar nicht sicher planen kannst. Nee, das war schon, hat mich ein bisschen beeindruckt, wie konsequent entschieden wurde, was aber auch richtig ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch sehr nachdenklich gemacht. Und ich glaube aber auch, dass das natürlich eine Chance sein kann. Ich bin jetzt kein Experte für die Herstellung von Caravanen und wo diese Verbundstoffe herkommen. Mhm. Aber Wennebago oder die Hersteller aus Amerika, die spielen hier ja eigentlich keine Rolle. Was ich manchmal schade finde, es gibt sehr schöne Modelle da drüben, die es hier leider nicht gibt. Aber vielleicht ist das auch eine Chance für den Markt. Also, dass sich hier nochmal was tut und durch vielleicht auch Handelsabkommen nochmal Möglichkeiten eröffnen, die den Markt nochmal ganz neu aufwühlen. Aber im Moment, glaube ich, ist das so eine Art von Katerstimmung durch diese Teuerungsraten, wo jeder sich überlegt, mache ich das dieses Jahr oder eben auch überlegt, fahre ich meinen nochmal ein Jahr länger und keine Ahnung, investiere nochmal in die Polsterbezüge und mache mir den nochmal hübsch. Genau, 2 Jahre läuft er noch oder so, genau. Ja.
Okay, also wenn du den Wagen länger fährst, sagen wir mal 75 Jahre, dann hast du irgendwie einen tollen Event, nämlich 75 Jahre VW Bus wird gefeiert. Und zwar VW hat ja den Bulli offiziell mit dem ersten, haben wir schon mal auch den Geburtstag gefeiert, irgendwie im letzten Jahr, glaube ich. Den 75. Geburtstag wird richtig groß gefeiert und zwar am 24. und 25. Mai in Wolfsburg, natürlich in der Autostadt. Mit Live-Musik, mit allen Schickimicki, man kann da hinfahren, man kann da stehen, man kann da pennen, man kann da irgendwie feiern und eben halt. Gibt's
einen schönen Stellplatz beim Hyatt.
So. Ein Schnapper. Na, ich glaube, man kann ein bisschen günstiger denn auf diesem Gelände da parken. Also das ist, glaube ich, nochmal ganz nett. Ich packe mal den Link zu dieser Veranstaltung auch in die Shownotes, da kann man mal nachgucken und sich vielleicht anmelden, Tickets besorgen oder sowas. Und ich glaube, das wird nett. Also ich glaube, gerade die VW-Fahrer, die in irgendeiner Form dort einfach mal mitfeiern wollen, so ein Teil dieser Community dann auch mal sein wollen oder zeigen wollen, guck mal hier, was habe ich gemacht für mein Fahrzeug. Ich glaube, da hat man tolle Gesprächsthemen. Viel Spaß. Also von daher, nehmt euch mal frei, 24. und 25. Mai. Ja, da kannst du auch hinfahren.
Schon bald. Party.
Da kannst du auch hinfahren, Henning. Du hast ja dein VW-Bulli.
Hier wurde Bussi. Jetzt vor kurzem gesagt, man nennt ihn nicht Bulli. Bulli darf man nur, das ist so wie spricht man Paderborn richtig aus? Paderborn oder Paderborn?
Paderborn.
Das habe ich auch mal im Stadion erlebt. Ey, Leute,
Paderborn. Paderborn.
Paderborn. Paderborn oder Paderborn. Ja, ist klar. Ist, glaube ich, die gleiche Stadt. Nein, aber mir wurde gesagt, Bulli darf man nur den 1, 2 und den 3er nennen.
Ach, den Dreier sogar auch. Wer hat dir das gesagt? Ein offizieller Beauftragter, der doch das Mandat hat, auf dem Revers stehen. Ich darf
keine Visitenkarte. Nein, ganz ehrlich, wir wissen doch, wie es ist. Wir identifizieren uns doch alle mit den Autos und da möchte man sich wieder abgrenzen. Das ist so wie damals. Ich habe das Lied zuerst gehört, das darf ich keinem erzählen.
Aber schön, dass VW selber ja jetzt bei den aktuellen auch wieder Bulli
brandet. VW hat alle abgemahnt, die damit Geld verdient haben, die Marke für sich zu sichern. Ja.
Ich glaube, denen ist es ganz recht, wenn alles, was vier Reifen hat und wie ein Transporter aussieht, irgendwie von denen so ein bisschen Bulli genannt wird, denen ist es, glaube ich, ganz recht. So. Und daher darf ich finde, du darfst ihn auch weiter so nennen. So.
Ja, wir nennen ihn ja eh nur Bussi und nicht Bulli. Von daher.
Bussi. So, das Letzte, das betrifft dich, glaube ich, nicht, Henning. Mich hat es betroffen eine Weile, und zwar Gasprüfungen an Wohnmobilen. Das heißt, wenn man eine fest installierte Flüssiggasanlage hat. Nein, nicht die nach den Linsensuppen-Gasprüfung, sondern ich meine jetzt die reguläre, wenn du eine Flüssiggasanlage hast.
Jemand kann hier nicht mit rein in das Land, der ist nicht geprüft.
Ja. Nee,
der Partikelfilter.
Hat er gestern Chili? Nein, dann darf er hier nicht.
Oh Gott, tut mir leid, kommst nicht rüber. Nee, die haben, man muss, wenn man eine Gasanlage hat, eine Flüssiggasanlage hat, eine regelmäßige Gasprüfung machen. Das war immer so, dass man hatte so ein komisches Zertifikat bekommen. Es gibt einen Aufkleber auf der Anlage, es gibt irgendwie so ein kleines Heftchen, das man bekommt. Es wurde aber eine ganze Weile ausgesetzt. Aus vielerlei Gründen will ich nicht ins Detail gehen. Die meisten wissen es, dass sie es nicht machen mussten. Hat Geld gespart, weil so eine Prüfung kostet, je nachdem, wo man es macht, zwischen 25 und 50 Euro bei irgendeinem Typen. Ist auch unabhängig vom TÜV. Muss man zusammen durchführen lassen. Jetzt muss man es wieder machen, und zwar ab dem 19. Juni. Das heißt also, ihr alle draußen, die eine Anlage eingebaut habt, sorgt dafür, dass euer Stempel aktuell ist, euer Aufkleber aktuell ist, weil, wenn ihr erwischt werdet mit so einem Fahrzeug, das keine aktuelle Prüfung hat, kostet es Bußgeld, also um die, glaube ich, 60 Euro. Warte mal, steht das 40 bis, warte mal, 5. Bußgelder zwischen 15 und 16 Euro. Mensch, ist ja blöd. Das Bußgeld ist teilweise günstiger als die Prüfung. Aber egal. Das heißt also
15 oder 16?
Zwischen 15 und 60, unabhängig von der Dauer der Fristüberschreitung.
60, ich dachte 16.
16,92, nee. Zwischen 15 und 60 Euro, je nachdem, wie lange das schon her ist. Und eine Prüfung kostet ihm halt bis zu 80 Euro, lohnt sich aber, dann hat man auch selber ein gutes Gefühl, die Anlage ist dicht, es wird irgendwie so ein Sensor reingehalten, es wird so ein Messgerät reingehalten, dauert 20, 30 Minuten, machen viele Werkstätten auch, steht ein Stempel drauf, hier, wir können Gasprüfung machen. Und die hält 2 Jahre. Das heißt also, das kann man eigentlich immer parallel machen, wenn man sowieso zum TÜV geht. Manchmal bieten das dann die Werkstätten, die einen TÜV machen, auch noch mit an, einfach mal nachfragen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich hatte das mal nicht aktuell, oder ich hatte die Bescheinigung nicht, nee, ich hatte es nicht aktuell, bin zum Roskilde-Festival gefahren, die Dänen sind da strikt, ich durfte nicht mit meiner Gasflasche im Fahrzeug aufs Gelände, ich musste die ausbauen, was die Verantwortlichen nicht wussten, ich habe sie zwar ausgebaut, aber trotzdem mitgenommen, aber ich habe da so illegale Sachen gemacht. Würde ich nicht empfehlen. Also jetzt das heißt,
du da nicht mehr hin.
Würde ich nicht empfehlen. Die Prüfung ist nicht teuer. Man fühlt sich sicherer und
Safety first.
Safety
absolut.
First.
Genau. Absolut. Ja, absolut. Würde ich auch so machen. Ja. Ja, nee, in der Tat. Ich bin ja immer mit meiner kleinen 2,5 Liter Flasche dabei, weil ich gerne draußen koche. Und somit kocht man drinnen und draußen. Aber ich mache dabei dann auch immer das Fenster auf und achte natürlich auch 10-mal drauf, dass auch alles zugeschraubt ist, weil die Überraschung möchte man nicht erleben. Genau, nee, eine feste Anlage habe ich bei mir nicht drin. Überlegst du bei dir irgendwas einzubauen in den Landy oder auch mobil?
Ich bin ja so ein großer Fan tatsächlich so von fliegenden Bauten, also mobiler Lösungen. Auch aus dem Grunde, weil ich den Landy eben multi-optional einsetzen muss. Ne? Der ist mal Transportmittel, da kommt da Holz rein, dann kommen die Hunde rein, dann irgendwie klappe ich die Sitze hoch, dann ne, fahren Leute mit. Und ich mag das total, dass du irgendwie immer das alles sozusagen, ja, rein und wieder raus. Das ist natürlich alles auch nicht so hübsch wie bei dir, ne, wo das alles schön verbaut ist und das mag ich natürlich auch so rein von der Ästhetik. Ist bei mir ein bisschen anders, aber bislang ist das bei mir ist das die Priorität. Ne? Ja. Es muss irgendwie vielseitig nutzbar sein.
Bei mir war das gar nicht das Kochen.
Bei mir ähnlich.
Bei mir war das gar nicht das Kochen, sondern irgendwie Heizen und warm Wasser und Kühlschrank. Das heißt also, dass ich dadurch natürlich ein bisschen mehr Autarkie hatte, wenn ich jetzt, als ich unterwegs war. Ich habe gerne draußen gekocht, ich habe das drinnen gar nicht gemacht, weil ich den Kochgeruch gar nicht im Wagen haben wollte. Ja. Aber eben halt tatsächlich im Winter, wenn Heizung an ist, super, irgendwie warm Wasser mal zu haben, ist super. Und das lief alles über die Gasanlage. Also das war dann beim Wohnmobil schon, ja, glaube ich, eine andere Nummer als beim Landy, glaube ich. Da brauchst du das nicht so, was ich da so benutze.
Ja, aber eine gute Heizung braucht man auch da, wo ich euch jetzt mit hinnehme, nämlich zu Europas höchstem Campingplatz. Er wird Caravan Park genannt, und zwar ist der im Schnalztal. Und ich weiß nicht, wie es
so hieß. Schnalztal, so ein Schnalzen.
Schnalztal, genau, zum Zungeschnalzen, genau. Das ist, nee, nicht mit TZ, sondern mit S. Es ist das Schnalztal in Südtirol. Und zwar fährt man dort im Grunde genommen an München vorbei, dann geht's durch Österreich, dann macht man einen kleinen Abstecher in die Schweiz, der genau, keine Ahnung, 300 Meter ist und dann ist man wieder in Südtirol. Ist total süß. Du fährst im Grunde genommen nur einmal so über eine Brücke, einmal links und dann bist du in Südtirol und dann fährt man durch so einen Tunnel und kommt dann in ein Tal, das am Ende dann im Grunde genommen Kurzrast, da ist der Ort, da endet man dann, das ist so auf 2000, warte, ich gucke nach, damit ich nichts Falsches erzähle, auf 2011 Meter Höhe.
Krass.
Und vor dir sind dann die Bergbahnen, also eine große Gondel führt dich rauf, die fährt auch nur 8 Minuten und dann bist du gleich oben und dann auf 3000, da hast du den Gletscher oben und es ist atemberaubend. Also das musst du dir vorstellen, wie so ein Tal, was hinten geschlossen ist, wo du reinfährst, so wie so eine Sackgasse in den Bergen. Da ist dann ein Campingplatz, der ist komplett automatisiert. Also du hast vor Ort jetzt kein Personal, was du irgendwie ansprechen kannst. Der Platz ist am Ende der Loipe, beziehungsweise am Ende der Pisten. Dort ist es dann so, du checkst dann über deine Kreditkarte online, kriegst einen QR-Code, der QR-Code wird ausgelesen, du fährst rauf. Wenn du verlängern musst oder möchtest, dann buchst du eine neue Buchung. Und das Schöne ist, ich finde die Plätze, also die Preise haben sie so einfach gelöst. Sie haben nämlich gesagt, wir haben Preise zwischen 35 und 45 Euro pro Fahrzeug inklusive Insassen und Hunde sind kostenlos. Also das ist einfach so, du bezahlst dafür das Auto und wenn du da keiner mit deiner Familie bist und dann 45 zahlst, das ist dann der teuerste Preis zur Hochsaison, dann ist das immer noch ein Schnapper. Es gibt ein kleines Waschhaus, das kriegt man auch den Zugang über diesen Buchungs-QR-Code. Also es ist alles eigentlich so frei wie so ein moderner Supermarkt, wo keiner mehr an der Kasse sitzt, muss man sich so vorstellen. Waschhaus, alles da. Und wie gesagt, was das Allergeilste ist, ist wie gesagt dieses Tal. Südtirol hat ja so seine eigene Gastlichkeit. Und es gibt eine unglaublich schöne Hütte, die heißt die Boa Vista Hütte und die kann man zu Fuß erreichen und das Geile ist, du kannst da oben auch übernachten. Ich meine, ich war da jetzt gerade Skifahren und wir haben auf dieser Hütte eine Pause gemacht. Du hast draußen so einen heißen Jacuzzi, du hast Tonnen Saunen, dann kannst du dort in so einem sehr schönen, urigen Stadel mit so holzvertäfelten Wänden, das ist ja eine richtige Hütte, dann zu Abend essen und eben da auch übernachten. Also das ist denn so der kleine Hike, den man macht, um da zu übernachten, muss man frühzeitig buchen. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt. Und wer gerne im Winter Ski fährt, sollte sich das auch überlegen, weil so eine günstige Unterkunft findest du da nicht. Und wenn du dann noch eine Gasprüfung hast und deine Heizung auch funktioniert, dann wird dir auch nicht kalt.
Also ganz Jahrescamping auch.
Ja, ganz Jahrescamping. Sahne. Bis zum 24. Und danach gibt es dann nochmal den Extrapreis.
Aber ernsthaft, also du bist jetzt zum Skifahren gefahren und ich habe ja, kenne ja so von Recherche und sowas, so viele Plätze, die in den Bergen sind. Und einige sind nicht befahrbar. Das heißt, du kannst dann irgendwie, hast du Schwierigkeiten mit jedem Fahrzeug dann auch diese Berge hochzukommen oder sowas. Da ist kein Problem, die Straßen sind frei oder wie machen die das? Weißt du das?
Ja. Nee, also klar, also Winterreifen sind, wenn du im Winter dahin fährst, Satz beziehungsweise auch Kette. Die Bergstraße darauf ist teilweise ein bisschen steiler, aber auch nicht schlimm. Also da brauchst du jetzt kein Landy oder sowas. Da kommst du auch mit einem großen Womo rauf. Fährst an so einem Stausee, den die da ja mittlerweile alle haben, entweder um eben die Kanonen oben zu füttern oder generell die Wasserversorgung zu gewährleisten. Und hast da wirklich ein unglaublich schönen Ort. Also der Ort an sich ist jetzt gar nicht so spektakulär, aber dieses Panorama ist einfach atemberaubend.
Glaube ich.
Und genau. Also das kann ich euch sehr empfehlen.
Ja. Geil. Sag nochmal, ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Hattest du den Namen noch schon genannt und die URL?
Der heißt eigentlich, wenn du so willst, Caravanplatz. Warte, ich sag's dir ganz genau. Der heißt Camping am Gletscher. Quatsch, nein, so heißt er nicht. Hier, Caravanpark Schnalz. Caravanpark Schnalz. Für alle die jetzt irgendwie das auch nicht finden, so wie Bobby, ihr könnt einfach in die Shownotes gucken, hast du einen Link. Und wir werden euch auch nochmal
ein paar Bilder
zeigen. Wie gesagt, also das ist schön. Und was auch schön. Spannend ist, ist,
ich guck gerade, oh schön.
Von dem Platz ist dann auch der Ötzi gefunden worden. Und was ich nicht wusste,
dass er jetzt Podcaster ist und mit uns spricht.
Schon, nee, der ist ewig alt. Der ist, glaube ich, 3500 vor Christus. Also das ist ja noch vor den Pyramiden gewesen. Also der Typ ist der ist ja noch richtig urzeitlich unterwegs gewesen. Und da gibt's dann auch so wunderbare Infogeschichten zu dem ganzen Zirkus. Also richtig, richtig nice gemacht. Und Also ich hab die Reise genossen. Ich fand Südtirol cool. Die Geschichte von Südtirol fand ich auch sehr sympathisch, dass das ein sehr stolzes Volk ist, was irgendwann angefangen hat und gesagt hat, wir haben hier irgendwie die ganze Infrastruktur, wir geben uns so viel Mühe, wir sind so produktiv und ihr da unten in Rom und in Süditalien, ihr sitzt nur in der Sonne und trinkt Wein und bla. Das habe ich jetzt ein bisschen abgekürzt und dann haben die irgendwann gesagt, wir möchten bitte unabhängig werden, weil sich viele ja fragen, was sind Südtirol und Italien, wie gehören die zusammen? Das probieren die Bayern ja auch die ganze Zeit. Nein, dann haben die irgendwann wirklich in der Nacht- und Nebelaktion alle Stromleitungen der ganzen Wasserkraftwerke gekappt und so Druck auf die Regierung in Rom ausgeübt und dann irgendwann den unabhängigen Status gekriegt. Sind aber nach wie vor Teil Italiens, aber eben in der eigenen Verwaltung und haben so die Möglichkeit, da ein bisschen ihr eigenes Ding zu machen. Das mal kurzer Abriss zu Südtirol, genau.
Super Tipp.
Guckt euch das an.
Super Tipp, ja, Henning, vor allem, weil diese Gegend ja auch, wie du schon richtig gesagt hast, nicht nur im Winter geil ist zum Skifahren, sondern die ist ja in allen Jahreszeiten geil. Und letztens gerade bei so einer Veranstaltung, wo Südtirol sich so ein bisschen präsentiert hat, wo es dann um Kulinarik ging oder um Entwicklergeist oder um so neue Innovationen, um Kunst. Und das ist total schön. Also total nette Menschen, irgendwie, die ich da gesehen habe, die toll und begeistert von ihrem Land, von den Menschen, von der Natur, von den Tieren, was von den Produkten gesprochen haben. Tolle Region. Und ich finde solche höchste, beste, größte immer schwierig, aber hierfall scheint es ja zu stimmen, ne? Der höchste Platz Europas. Geil, finde ich super.
Ja, und also nochmal, diese schöne Aussichtshütte, ich habe das eben falsch, Boa Vista, das ist ja in Portugiesisch, schöne Aussichtsschutzhütte, wer schon immer mal überlegt hat, und ich habe irgendwie schon seit ganz langer Zeit diesen Traum, irgendwo mal so eine Bergwanderung zu machen von Hütte zu Hütte, aber so für Flachland-Tiroler. Auf der Hütte, die ist einfach ein Traum. Also wie gesagt, guckt euch das bei uns bei Instagram an guckt euch die Shownotes an, da sind die Links drin. Ich finde, die Kombi ist einfach unschlagbar. Okay. Wer Bock auf Berge hat, egal ob im Sommer oder im Winter, kann da oben stehen und dann im Grunde genommen auch schöne Ausflüge machen oder mit der Gondel rauffahren. Da gibt es auch noch eine Übernachtungsmöglichkeit. Da kann man mal ein verlängertes Wochenende machen und ich finde, für die Stellpreise ist das jetzt auch absolut überschaubar. Genau. Ja, das war's.
Mhm. Schön. Jetzt schon Fernweh.
Ja, ich will auch wieder hin.
Ja.
Aber es ist witzig, wie sich so eine Landschaft auch schnell verändert. Du warst, jetzt hast du gerade erzählt, du warst ja irgendwie in der Ecke da gerade Skifahren und ein paar Wochen später, es ist da grün, es ist toll, es ist Wanderstrecken und was auch immer. Das heißt, also du hast ja so zwei Welten an einem Ort eigentlich. Das ist total spannend. Also die Landschaft gestaltet sich dann auch vor den Augen ganz anders plötzlich.
Ich kann mir schon auch vorstellen, dass da im Winter, dadurch, dass da viel Ski, dadurch, dass du eben den Gletscher hast und auch die Sicherheit, dass da viel, also die Plätze vielleicht auch gut nachgefragt sind, aber Berge im Sommer sind auch einfach mega cool. Mega. Also das muss ich einfach sagen. Die Plätze sind doch alle so eingerichtet, dass du Schotter hast, vernünftig stehst, jeder Stellplatz hat einen Stromanschluss. Also das ist super und einen Hinweis haben die auch noch gegeben, das findet ihr auch alles auf deren Website, dass einige Autos aufgrund der Temperaturen im Winter nicht angesprungen sind und deshalb empfehlen sie halt, den anderen Diesel zu tanken. Also den
Winterdiesel.
ja, genau. Das kann auch passieren, genau.
Klasse.
Ja.
Ja, auch hin da.
Ab ins Schnalztal.
Ja.
Mit der Zunge schnalzen, genau. Für alle die sich jetzt mal fragen, wie lange man da hinfährt mit dem Auto, dadurch, dass wir hier oben in Hamburg sind, war ich unterwegs, allerdings jetzt nicht mit meinem Womo, 12 Stunden. Und das ist eigentlich ganz gut, weil man muss nicht über München reinfahren, da ist ja immer Stau. Das ist vielleicht nicht unbedingt an einem Tag zu machen, aber kann man auch mal überlegen, ob man, wenn man jetzt in den Süden fährt, nach Italien oder so, ob man da einen Zwischenstopp macht und da ein Wochenende bleibt. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ja.
Gut. Schönes Ding. Sehr gut.
So. Wie hast du da geschlafen, Henning?
Wie ich da geschlafen habe, ich habe da sehr gut geschlafen, aber eben auch nicht im Camper, weil man natürlich nach einem Tag auf dem Snowboard irgendwie, und wir hatten epische, epische Bedingung. Also es war, ja.
Worauf ich hinaus will, wir haben in der letzten Folge haben wir so ein bisschen über so Must-Haves gesprochen und ich fand das ganz geil, dass wir einfach mal so geguckt haben, wie sind wir unterwegs. Und das Lustige ist, ey, wir sprechen zu euch, ihr seid alle Camper und ihr habt alle eure eigenen Erfahrungen gemacht. Nichtsdestotrotz verändert man ja auch seine Ansprüche. Man guckt mal so, wie man vielleicht auch so sagt, so ich, letzte Woche beim Kochen zum Beispiel, am Anfang denkst du, ich brauche das und das, plötzlich merkst du, brauchst du doch nicht mehr. Wir haben sich unsere Ansichten verändert. Und das wollten wir mit euch mal ein bisschen teilen. Und dann haben wir gesagt, oh, geil, lass uns das weitermachen. Und darum machen wir diese Woche weiter mit, ja, was brauchen wir zum Schlafen? Und da haben wir, das Tolle ist ja, dass wir diese Woche zu dritt hier sitzen. Das heißt, wir haben so drei verschiedene Konzepte. Wir haben einmal so ein bisschen Camper im Wohnmobil. Wir haben einmal Camper im Van und Dachzelt. Wir haben einmal so einen Camper, der dann eher mit Blendi und Zelt unterwegs ist. Und das sind drei komplett unterschiedliche Konzepte, auch was das Schlafen betrifft. Und darüber sprechen wir jetzt, würde ich mal sagen.
Ich würde sogar noch ergänzen, dass das gar nicht an Camper-Profis geht, sondern vielleicht auch an Camping-Einsteiger. Weil wir haben auch mal die Frage gekriegt, könnt ihr uns auch mal ein bisschen helfen, einzusteigen in das Thema? Und so ist die Idee auch ein bisschen geboren worden. Das heißt, macht nicht, keine Ahnung, die Fehler klingt böse, aber vielleicht die Ausflüge, die wir gemacht haben, sondern überlegt euch beim ersten Mal gleich richtig und dann habt ihr Geld gespart on the long run.
Am Ende des Tages ist dieses ganze Thema auch so ein bisschen so ein Aufruf an euch, so dass wir ein bisschen miteinander quatschen, weil wir finden es natürlich auch spannend, wie ihr unterwegs seid, was ihr gemacht habt, was ihr gelernt habt auf dem Weg oder so, dass wir dann das auch mal wieder zurückspielen könnt. Also vielleicht ein kleiner Einwurf, bevor wir gleich loslegen. Das könnt ihr alles machen. Schickt uns einfach mal eine Information über Instagram, The Camperman, oder schickt uns eine Mail. Ihr findet alles bei auf unserer Webseite www.camperman.de. Und dann können wir mal ein bisschen auch darüber miteinander quatschen. Und dann könnt ihr uns mal sagen, was sind eure Must-Haves, wie schlaft ihr? Und dann können wir mal gucken, so, ob wir daraus dann vielleicht auch mal Gemeinsamkeiten festlegen können.
Ja, dann fangen wir doch mal an. Wer will denn jetzt mal über seinen Schlafkomfort reden, beziehungsweise worauf, was ist dir wichtig, Wuppi?
Es ist tatsächlich, Schlafen ist bei mir ganz, ganz oben. Also wie natürlich auch Kochen und irgendwie ein adäquates Ambiente. Also ich brauche zum Beispiel
du auch... Du warst letztes Mal nicht dabei, also brauchst du darüber jetzt nicht anzufangen. Ja. Brauchst jetzt nicht nochmal das hervorzuholen.
Ja, ist ja gut. Ich wollte trotzdem ein bisschen ausholen, aber Schlafen steht bei mir wirklich ganz, ganz oben. Also ich habe natürlich wie viele auch, weil wir gerade von den Anfängern oder Einsteigern auch sprachen, ich habe wie viele auch mit Backpacking irgendwie angefangen und mit der klassischen kleinen Isomatte, ne, ja, auf die du dich dann legst und du merkst jeden Stein, der dann unter dir dann irgendwie dir in den Rücken drückt und du hättest auch gar nicht schlafen müssen, ne, so manchmal. ich bin ein großer Fan auch von Zelten, also wirklich richtig mit dem Zelt unterwegs sein. Also auch wenn ich in der Kiste schlafen kann, im Auto, im Landy, finde ich es klasse, wenn du länger irgendwo bist, dir es aus Zelt aufzuschlagen. Und kennen wir dann alle, ne, wenn es mal nachts schon mal kühler wird oder eben so eher so im Spätsommer, Frühherbst, dann schon mal im September, Oktober irgendwo, da wird es dann nachts schon mal ganz schön schattig. Und wenn man nicht gerade eine adäquate Unterlage hat, dann finde ich es halt klasse, so ein bisschen erhöht zu liegen. Also ich bin so ein Feldbett-Fan. Krass. Ich habe tatsächlich auch zwei Feldbetten immer dabei. Meine Frau braucht das nicht. Die nimmt dann entsprechend eine Isomatte oder auch zwei drunter und dann eine Klappmatratze. Damit ist sie happy und ich bin dann so eine halbe Etage höher im Feldbett.
Ist dir das nicht super. Zu fest? Ist dir das nicht zu fest? Weil das ist ja ein Stoff eigentlich nur. Das ist ja richtig, eigentlich gibt nicht nach wirklich.
Nee, aber das ist erstaunlich. Ich schlafe da super drauf. Ich schlafe auch sonst zu Hause eher auf sehr harter Matratze. Und da ist auch so, dass ich lieber zu hart als zu weich liege. Und dann im Landy reicht mir dann tatsächlich auch eine selbst aufblasbare Luftmatratze. Das finde ich auch super.
Nee, lass mal kurz zum Feldbett gehen. Also ist das so ein kleines, wie groß ist so ein Ding? Also ich habe ja schon mal gesehen, die kann man ja teilweise von super einfach bis super komfortabel kaufen oder sowas. Also das Ding, was du hast, also wie klein lässt sich das zusammenpacken?
Das ist so ein Basisteil, das hat dann nachher Höhe, glaube ich, so von... Ich glaube, das ist dreifach zusammenklappbar. Das hat, glaube ich, 2 Meter oder 1,90. Also das hat nachher eine Gesamthöhe verpackt von 80 Zentimetern. Und irgendwie so rund wie, keine Ahnung, 12 mal 12 so. Mhm. Ne? Also
Also wie so ein Duffelbag.
Genau, ja. Ja. Ne? Ist jetzt nicht wenig, ja, also auch ja. nicht, und es wiegt auch relativ viel. Also ja. das kannst du jetzt nicht mal eben, wenn du sagst, du bist jetzt als Backpacker unterwegs, dann würde ich es nicht empfehlen. Mhm. Aber so, das passt super ins Auto, kannst du gut verstauen, auch unterm Sitz verstauen, also unter der Lendi-Rückbank. Das ist großartig, finde ich super. Und ist relativ schnell aufgebaut, irgendwie aufgespannt und ist, habe ich jetzt schon ein paar Mal auch gehabt und hat keine Materialermüdung, also richtig gut.
Cool. Nutzt du es nur zum Pennen, damit es nicht kalt wird?
Nein. Das auch, ja, und ich liege halt irgendwie, also so auf dem richtigen Boden ist nicht so ganz mein Ding, auf dem Zelt. Also so gerne, wie ich Zelte direkt auf dem Zeltboden liegen, auch wenn da eine Matratze zwischen ist, ist so halb gut. Also seit ich dieses Feldbett so entdeckt habe, finde ich das richtig klasse im Zelt. Ja. Im Lendi selber brauche ich es nicht. Ne? Auf der Ladefläche hinten, da ist so, da bist du ja auch erhöht, wenn du so willst. Ne?
Nutzt du das nur zum Pennen oder sitzt du da auch drauf? Also nutzt du es auch als Bank oder irgendwie für andere Zwecke?
Das noch zusätzlich. Ne? Du kannst da gut drauf sitzen, kannst auch Sachen ablegen, tagsüber packst deine Taschen da drauf. So, auch wenn es mal regnet, hast du keine Sorge, dass dann irgendwie deine Taschen nass werden, weil es vielleicht doch mal ins Zelt reinläuft. Also erfüllt dann in vielerlei Hinsicht seinen Zweck.
Krass. Interessant. Ja, und deine Frau hat jetzt kein Problem mit dieser Zwei-Etagen-Lösung. Gibt es die auch für zwei Personen so und so?
Das wüsste ich jetzt nicht. Nee. Aber also ich habe zwar immer zwei dabei. Ich hoffe ja, dass sie irgendwann dann auch noch mal buchstäblich draufspringt, also aufs Bett. Mal aufs Bett,
ne? Weil so richtig kalt genau. ist.
Ne? Aber bislang ist sie immer sozusagen, ja, ist sie am Boden geblieben.
Ja.
Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Bodenhaftung ist ja
aber auch interessant. Finde ich abgefahren. Okay. Ich habe die ja auch oft gesehen, aber ich dachte dann immer so, ja, klar, man sieht die auch immer in so Filmen, wenn so Baracken oder so Notlager, weil es ja schon einen anderen Komfort bietet, vielleicht auch was den Stauraum angeht, kannst du noch was drunter legen, aber dass du jetzt, finde ich spannend.
Ja, das passt auch perfekt so. Wir haben ja noch so ein ganz altes Delta-Zelt, also so wirklich so ein klassisches Baumwoll-Delta-Zelt, irgendwie, das ist, glaube ich, bald 30 Jahre alt von Freetime. Ich glaube, die Firma gibt es gar nicht mehr, deswegen können wir das, glaube ich, auch erwähnen. Aber das ist sensationell gut. Das ist so ein Raumklima, das ist so geil.
Ja. Das hattest du jetzt auch in Garmisch aufgebaut, ne?
Genau, da nicht. Doch, hatte ich auch. Ja, na klar, Entschuldigung. Ja. Und letzten Sommer in Holland, also das ist fantastisch. Und da eben auch das Feldbett.
Naja. Okay. Gerd, wie sieht es denn bei dir aus?
Also im Moment ja gar nicht. Im Moment bekämpfe ich ja im Garten, aber was ich sagen kann, im Wohnmobil war das ganz spannend. Ich hatte ja ein gebrauchtes Wohnmobil gekauft und das Erste, was ich gemacht habe, ist die Matratze ausgetauscht oder sowas, weil ich möchte nicht so gerne, also ich mag es auch im Hotels nicht so gerne, aber ich mag nicht gerne auf Matratzen schlafen, auf denen andere Leute schon was ich nicht gemacht haben. Egal, ne? Also finde ich doof. Und das heißt, die Matratze ausgetauscht. Und dabei habe ich festgestellt, dass unter der Matratze das Lattenrost, also glaube ich, non-existent war. So, das heißt, also im Prinzip, ich habe einen Alkoven gehabt, das war bei Günni, und dann waren da so in diesem Alkoven, glaube ich, 2-3 Bretter reingelegt und das ist ja ein Oldtimer gewesen und irgendwie so eine alte Isomatte von was weiß ich nicht alles. Und darauf lag eine Matratze, furchtbar. Da habe ich gesagt, erst mal austauschen. Was wir gemacht haben, das fand ich ganz geil, also eine vernünftige Matratze geholt, klar. Und das Blöde ist natürlich, eine richtige Passform zu finden oder sowas, die genau da reinpasst, so in diese komischen Sondermaße. Aber als Lattenrost gibt es so Aufstecksysteme, die wie so ein Puzzle funktionieren. Das heißt, man holt, kennt man aus dem Yachtbau oder aus anderen Sachen, gibt es inzwischen auch ganz viel für Wohnmobilhersteller. Das sind so kleine quadratische Elemente, die auf so Federn sitzen, die dann nach Bedarf zusammengestickt werden können. Und da gibt es eben halt zwei unterschiedliche, die dann auch tatsächlich für, was weiß ich, den Schulterbereich ein bisschen einen anderen Widerstand haben als für den restlichen Körper. Also für Hüfte und für Schulter so ein bisschen tief einsinken lassen und den Rest so ein bisschen steifer machen. Und das kann man aber nach den eigenen Wünschen und Begehrlichkeiten einfach zusammenklicken. Und das ist super, ne? Weil auch meine Frau und ich, wir wiegen unterschiedlich viel, haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Das heißt, wir konnten uns unser Lattenrost so ein bisschen zusammengestalten. Und das war für uns wichtig. Das heißt also erstmal, die Matratze war extrem wichtig, so, weil wir haben viel Zeit tatsächlich dann ja auch im Wohnmobil viel verbracht. Also wenn 3 Jahre unterwegs damit und sowas, und dann möchte ich auch vernünftig schlafen. Also für ein Wochenende ist mir das eigentlich meistens völlig egal, da kann ich auf dem Feldbett schlafen. Aber wenn ich jetzt irgendwie so 3 Jahre, möchte ich das nicht. So, das heißt also, das war uns wichtig. Und ich packe noch mal ein paar Links dazu auch in die Shownotes zu diesem Matratzensystem beziehungsweise den System darunter. Ich glaube, das ist wirklich eine tolle Sache, wenn man mal was austauschen will bei gebrauchten alten Wagen. Die neueren haben schon ganz vernünftige Lattenroste. Bei den alten ist es manchmal furchtbar. Das Zweite ist, was mir wichtig ist, ist tatsächlich, ja, ganz banal, und das ist aber auch zu Hause für mich wichtig, eine gute Decke, die dann irgendwie verschiedene Klimazonen funktioniert, die dann irgendwie, ich friere nicht so doll, also das heißt, es muss jetzt nicht eine super dicke Down-Decke sein, aber Down ist schon cool, und ein schönes Kissen. Oder ein richtig geiler Schlafsack. Also das ist für mich, also diese Kombination finde ich super. Ich mag das manchmal ganz gerne, so ein Schlafsack, den ich an den Füßen öffnen kann, gerade in so Sommer, so nee, im Frühling und im Herbst vor allen Dingen, wo ich dann irgendwie sage so, ach, ich mag das gerne, mich da so rein zu kuscheln und so, den ich dann auch, wenn ich mal unten auf der Couch, also in dem Wohnmobil hatten wir zwei Etagen, ja, eine Maisonette-Wohnung sozusagen. Das heißt, wenn ich dann unten in den unteren Bereich reingegangen bin, mich da auf die Couch gelegt habe, da so einen Schlafsack über mich gezogen habe, das finde ich total wichtig für mich. In irgendeiner Form so eine Down-Lösung. Down, tut mir leid, ihr Tierschützer da draußen. Ich bin es eigentlich auch. Aber beim Schlafkomfort finde ich Down einfach nach wie vor für mich das Maß der Dinge.
Es gibt ja auch verträglichere Down. Da kann man ja auch schon mittlerweile drauf
achten. Ja, oder recycelt oder was auch immer, ganz klar. Ja, aber trotzdem, es ist natürlich trotzdem vom Tier und sowas. Das mögen viele nicht und das ist alles fein. Ich finde, beim Schlafen ist das toll. Und nützt halt nichts, muss ich durch. Dafür hält das auch ewig. Das heißt, ich kauf's einmal und will es eigentlich irgendwie so lange wie möglich halten. Egal. Das heißt, ein schöner Schlafsack, eine schöne Decke, ein schönes Kissen. Das ist für mich immer wichtig, was ich dabei habe. Und im Wohnmobil war das für mich noch so ganz schön. Wir haben auch unten im Sitzbereich die ganzen Polster damals komplett ausgetauscht und noch eine schöne Schaumstofflösung gefunden, die so ein bisschen matratzenähnlich war. Also nicht einfach nur so aus dem Block rausgefräst, sondern die so ein bisschen auch diesen Widerstand hat, dass wir zur Not auch da mal vernünftig schlafen können. Also ich glaube, wenn man sich jetzt ein neues Wohnmobil kauft, wir hatten ja auch in den News schon darüber gesprochen, die Zahlen gehen zurück. Also ich glaube, wenn man jetzt trotzdem mal ein bisschen hinguckt, man findet jetzt wirklich tolle Bettlösungen. Die sind anders als das, was ich gemacht habe. Aber man muss trotzdem vielleicht mal Probe liegen, würde ich jetzt mal als Empfehlung mitgeben. Also, dass man sagt so, ist das mein Bettkomfort? Ist das das, wie ich das will? Ist das Lattenrost das Richtige? Ist die Matratze das Richtige? Hat die verschiedenen Kaltschaumzonen, die ich dann brauche oder sowas? Weil das ist schon, Reinhard, du sagtest es auch, Schlafen ist extrem wichtig. Gerade wenn man mal so 2-3 Wochen unterwegs ist und dann möchtest du eigentlich auch nicht mit Rückenschmerzen aufstehen. Für mich ist das Wichtigste eine vernünftige Matratze. Ich glaube, das ist so das Ding, glaube ich, was man da sagen kann. Das gilt aber auch, wenn ich im Zelt mal irgendwie zwischendurch penne, dass eine vernünftige Isomatte oder Matratze ist. Das gilt auch, wenn ich jetzt irgendwie woanders, also die Unterlage ist für mich eigentlich das A und O. Der Rest ist, der Rest ist dann eher zweitrangig so. Ich glaube, das ist es bei mir so ein bisschen.
Also ich glaube, das hattest du ja auch in der Anmoderation gesagt, wie man sich bettet, so schnarcht man dann auch. Und so da ähnlich, ist ja was dran. Ich kann ja ganz kurz was zu meinen Erlebnissen mit dem Dachzelt erzählen.
Das war also frei.
Da kann ich auch nur bestätigen, dass als ich angefangen habe, Dach zu zelten, da waren die ganzen Systeme gefühlt noch nicht so ausgereift. Es waren viele Baumwollzelte am Start, die dann häufig natürlich auch gar nicht für unsere Breiten so geeignet sind, weil die nie trocken werden. Die fangen ja immer an zu muffen. Die kriegst du, gerade wenn du dann nach Hause willst und es fängt dann an zu regnen, herzlichen Glückwunsch, das kannst du nicht mal kurz an einem Nachmittag trocknen. Das braucht schon ein bisschen länger. Also da war es dann so, dass da eine Matratze lustig reingeworfen wurde und das war auch alles ganz gemütlich, weil die nicht so dünn war, aber es wurde natürlich auch nicht an die Unterbelüftung gedacht und diese Unterbelüftung ist natürlich extrem, weil du eine Art von Niederschlag hast an Stellen, wo die Kälte am größten ist und das ist ja dann meistens die Aluplatte, auf der du liegst bei so einem Dachzelt. Die Zeltwände sind sicher auch kühler als vielleicht jetzt der Innenraum, den man dann irgendwie mit der Körperwärme aufwärmt. Aber dann schlägt sich dort im Grunde genommen die ganze Feuchtigkeit nieder. Und wenn du dann natürlich jetzt mit einer Familie plus Hund in so einem Dachzelt liegst, dann schlägt sich da eine Menge Feuchtigkeit nieder und die hast du dann unter der Matratze. Mhm. Und das war bei meinem Dachzelt damals eben diese Kältebrücke, die war überhaupt nicht berücksichtigt. Und da war jetzt auch kein Froli oder CubeCamp Stecksystem drin, was mittlerweile angeboten wird. Und auch keine so eine Mesh-Unterlage, die es ja auch mittlerweile gibt. Das ist ja so ein bisschen Schlafen auf einem Stand. Das wäre echt schon ganz schlau, was es da für Lösungen gibt. Die gab es damals noch nicht. Und ich habe dann wirklich angefangen mit Armaflex, mir
mir das Ding unten auszukleben und so eine Isolierung zu schaffen, so dass die Matratze trocken blieb, weil ich das nicht anders in den Griff gekriegt habe. Und schlafen ist natürlich auch im Dachzelt ein Thema. Es gibt wunderschöne Dachzelte da draußen, die sehen total schick, so khaki, beige-mäßig aus, so wie meins auch. Aber wenn du dann in Frankreich auf dem Campingplatz direkt unter der Lampe stehst, dann
ich weiß, was du meinst, oh Gott.
Dann kriegst du einen Knall. Dann kannst du natürlich die Schlafmaske aufsetzen, die du noch irgendwo gefunden hast. Oder probieren, so wie ich es da gemacht habe, mit einer Mülltüte diese Lampe zu verschatten. Aber es hat alles nicht geholfen. Und das sind dann diese Momente, wo man dann feststellt, sehr schön, aber nicht zu Ende gedacht. Darum würde ich auch immer mir die Frage stellen, wie schlafe ich? Also ich bin ja jetzt hier zu Hause keiner, der hinter so einem Brokatvorhang schläft, um es ganz schwarz-schwarz nachts zu haben. Aber wer einen leichten Schlaf hat, der sollte schon sehr darauf achten, dass das ein sehr dunkles Zelt ist, damit es drinnen auch dunkel und richtig schummrig und nachtig bleibt. Matratze finde ich auch wichtig. Ich bin jemand, der es total geil findet, im Herbst oder im Frühjahr, was du gesagt hast, Reinhard, im Schlafsack da zu liegen, auch leider eine Daune, die dann einfach sehr leicht zu verpacken ist. Stauraum ist bei mir ein Riesenthema. Aber dann in so einem Ding zu liegen, was bis minus 20 kann, oh, und du sagst dir einfach nur, ich setze mir eine Mütze auf und genieß das, dass du da liegen kannst. Und fragst dich die ganze Zeit, ob der Hund erfriert. Und irgendwie sind am nächsten Morgen immer noch alle am Leben. Nee, das kriegt man ja mit Decken auch hin. Das finde ich sehr schön, aber mein Sohnemann mag gerne Decken, also da gibt's immer auch so eine Mischlösung. Decke ist auch gemütlich. Ich bin aber so ein praktischer, dass eigentlich immer ein Schlafsack dabei ist. Auch eine Isomatte, die man drunter legt, um eben auch den Schlafkomfort auf einer Rückbank, also auf der, wir haben jetzt so eine nachgerüstete Bank, die ist nicht gemütlich. Und das Blöde ist ja immer, man kauft sich so ein Auto oder man fährt so ein Ding mal Probe, man liegt auch mal Probe. Ich habe mich lustigerweise mit einem Kollegen von mir da vor kurzem drüber unterhalten, der auch extrem auf Matratzen Wert legt. Und der hat auch gesagt, wenn der im Bettenstudio ist, dann ist der da fast 6 Stunden. Weil der auf diesen Matratzen richtig rumliegt. Ich weiß nicht, ich habe ihn gar nicht gefragt, was die Verkäufer da so denken und ob da Gebäck gereicht wurde, aber der testet das dann auch wirklich aus, weil ich habe das auch schon mal gehabt. Ich habe mir bei Ikea eine Matratze gekauft und die war viel zu hart und ich musste mir dann einen Topper kaufen.
Also, bist du mit deiner Freundin da reingegangen und hast die Matratze ausprobiert oder bist du da jetzt einfach so ein bisschen jugendfrei unterwegs gewesen?
Ich ja nicht. Das war ja der Kollege von mir. Das war ja ich. Nee. Ich hab einfach gekauft und gedacht, ach, 28 Zonen, geil. Und hier atmungsaktiv muss ja gut sein. Ja, war viel zu hart. Und dann musste der Topper oben rauf. Von daher gibt's ja auch diese Lösung für die Camper mit so Klappsitzbänken, dass es da diverse Auflagemöglichkeiten gibt. Wir hatten dazu auch mal einen Beitrag gemacht, den können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes, aber das ist natürlich das Thema und kommen wir am Ende des Tages immer wieder da an, wo wir angefangen haben. Du bist nur glücklich, wenn du gut schläfst. Wenn du da irgendwie abends keine Lust hast, ins Bett zu gehen, weil es eine Strapaze wird, das ist schlecht. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe und die teile ich mit einigen meiner Campingfreunde, die sagen, die ersten 2 Tage im Camper gehst du erstmal wie Robocop, weil du dich erstmal wieder dran gewöhnen musst, um dann da wie ein Engel zu schlafen. Also es ist bei mir auch immer so, dass ich mich da ein bisschen reinlegen muss, so vom Körper, ja.
Aber was mir so auffällt dabei ist, und das, also Reinhard sagte das ja auch so, dass du und deine Frau, ihr schlaft unterschiedlich. Meine Frau und ich, wir haben auch so unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, das ist wirklich blöd, ne? Eine Standardlösung zu kaufen oder eine Standardlösung einzubauen. Das ist nicht immer die beste Lösung, so, weil dann irgendwie, gerade wenn du Urlaub hast, und dann einer von beiden fühlt sich vielleicht wohl, aber beide ist ja selten der Fall mit einer Lösung sozusagen. Und darum ein bisschen gucken. Also diesen Topper zum Beispiel ist ein super Tipp. Das heißt, dass man sagt, man kann ja auch sagen, gerade du hattest ja so eine breite Matratze bei dir, dann könnte man ja auch so einen halben Topper theoretisch nutzen. Der eine wäre ein bisschen weicher
braucht. Das habe ich zum Teil auch gemacht. So eine Isomatte selbst aufblasbar und dann im Grunde genommen, das geht auch. Dann hast du aber auch nicht diesen Unterschied wie bei euch beiden, sondern da hast du dann so eine kleine Kante drin. Das fällt dann gar nicht auf. Das geht alles. Ja. Das ist eine Wissenschaft. Dein Kollege damals, Gerd, hat ja auch gesagt, dass es wahnsinnig viele Themen gab um das Thema Schlafen. Und ich glaube, das hört auch gar nicht auf.
Ja. Das hört nicht auf. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass dieses Schlafthema sehr schön ist, weil tatsächlich ist Campen ja auch immer ein bisschen chillen, ein bisschen zurücklehnen oder sowas. Alltag hinter sich lassen und einfach mal sagen, so, hey, komm, wir lassen das einfach mehr. Wir wollen hier immer mal ein bisschen so, ne, Beine hoch und alles ist gut. Und darum freue ich mich jetzt, dass wir Ostern haben. Denn wir werden jetzt ja, heute ist ja guten Donnerstag, wir werden nämlich jetzt in die Osterferien quasi fahren. Und zwar heute irgendwo hin und Montag irgendwann zurück. Und dann geht es nächste Woche nämlich weiter. Wir machen nämlich jetzt Schluss. Diese Folge war jetzt einfach mal so, endlich mal wieder so, wir wollen mal wieder irgendwie mal zusammensitzen. Ich bin so froh, Reinhard, dass du hier dabei warst heute mal wieder. Was machst du Ostern? Fährst du irgendwo hin?
Ja, so einen Tag werden wir wohl tatsächlich mal rausfahren, aber nicht mit Übernachtung, aber wir sondieren das Gelände, um dann zu gucken, wo wir dann mal bleiben. Es geht irgendwo an die Ostsee, Schlei
in die Richtung. Schön. Und du, Henning?
Ja. An Campen. Bussi ist ready, soweit auch einmal durchgeschaut. Es wird spannend, weil unser Hund Rosi, die ja jetzt etwas älter als ein halbes Jahr ist, dann
die wir in der letzten Folge übrigens sehr deutlich gehört haben, mein lieber Henning.
Die leider immer dann anfängt, irgendwelche Quietschetiere zu fressen, die man gar nicht will. Sie liegt jetzt gerade hier neben uns mit dem Kopf aus ihrem Körbchen raus. Das ist aber auch der Situation geschuldet, dass ich erstmal ein Körbchen gekauft habe und nicht wusste, wie groß das Ding wird. aber das werden wir dann, wenn sie ausgewachsen ist, alles justieren. Nein, der Fußboden ist ja auch nun sehr gemütliches Holz. Das gibt schon. Ich korrigiere das immer, aber du kannst ja nicht die ganze Zeit den Hund umdrehen und gucken, dass er mit dem Kopf drin bleibt. Nee, das wird spannend. Also sie kommt das erste Mal mit. Ich bin gespannt, was sie da so für Erlebnisse macht. Aber die ist total putzig und ich freue mich sehr drauf und kann's gar nicht erwarten, loszufahren.
Ja. Ich bleib im Garten. Ich habe ja jetzt einen Garten, das ist super. Das heißt, wir werden den Frühling mit Ostereier suchen, glaube ich, bei uns im Garten verbringen. Vielleicht schlage ich ein Zelt auf, mal gucken.
Ich kann dir sagen,
die Hängematte aufspannen.
Ja, genau. Das geht auch. Ja. Ich erinnere mich noch an meine Camping-Anfänge mit meinem Zwillingsbruder. Damals haben wir den Katalog eines sehr namhaften, wunderbaren Ausstatters für Camping. Ich glaube, wir kennen ihn alle, fast auswendig gekonnt. Und wir konnten uns keines dieser Zelte leisten. Und wir haben gespart und gespart und gespart und haben uns dann irgendwann so ein Zelt gekauft und waren noch viel zu jung, um irgendwie selber mit dem Fahrrad irgendwo auf eine Tour zu gehen. Und dann haben wir uns auch schön im Garten das Zelt aufgebaut und die Kekse aus dem Schrank mitgenommen und dann da gecampt. Also von daher, ich finde Campen im Garten spannend.
Okay, geben wir mal kurz eine Verlängerung. Kennst du das auch, Reinhard, im Garten zelten?
Absolut, ich habe es erfunden.
Das ist Camping chez Reinhard.
Oui, oui.
Ah, okay. Ja. Nee, habt ihr das noch nie gemacht?
Logisch.
Ja, na klar. Natürlich.
Ich habe schon oben auf der Dachterrasse auch schon ein Zelt aufgespannt.
Im Zimmer
also, auch? Weil die Jungs unbedingt campen wollten, als wir so irgendwie die schon frühkindliche Prägung sozusagen, da haben die Kinder irgendwie, das Zelt war sozusagen, hat das ganze Zimmer ausgefüllt, das passte noch nicht mehr ganz rein, aber sie fanden es super.
Ja, geil.
Okay, ach, also, schön. Dann möchte ich das mal ergänzen, ganz kurz zum Abschluss. Ich hatte ihr kennt das, das heißt, das Magazin hieß Yps. Das ist ein Magazin gewesen, mit dem irgendwie Comics und irgendwie so jede Woche kam ein neues Magazin raus und da gab es aber immer eine Spielerei dabei. Das heißt also, auf dem Magazincover war dann irgendwas Lustiges. Und da gab es damals ein Zelt, ein Abenteuerzelt. Ja, ich hatte ja alle Yps-Hefte und dieses Abenteuerzelt, wenn ich es heute betrachte, ist eine Mülltüte gewesen, irgendwie nur an beiden Seiten offen. Das heißt, man musste zwischen zwei Bäumen eine Leine spannen, das Ding da reinziehen. Und
links würde man das heute.
Ja, und dann musste man Steine reinlegen, damit das irgendwie eine Dreiecksform hat, so, keine Ahnung. Aber ich fand's geil, das war mein Abenteuerzelt. Ich war dann quasi Indiana Jones und was weiß nicht alles gleichzeitig. Ich habe dann tatsächlich eine Nacht in unserem Garten in diesem Zelt verbracht. Das war meine Camping-Erfahrung. Ich glaube, ich war 8 oder so. Das heißt also, ich habe dann wirklich gedacht, so geil. Das ist es. Das ist Camping. Ja, und seitdem bin ich hooked.
Yps sei Dank. Ja, und dieses schäbige Gadget, was sie dir da angedreht haben als Gimmick. Zelt.
Gimmick.
Der
Müllsack. Gimmick. Die haben es Gimmick genannt.
Gimmick, genau, Gimmick. War ja nicht Gadget. Gimmick.
Aber ein geiles, war einfach ein super Konzept, das Ding. Also,
ja, das ja. gibt's auch eigentlich so gar nicht.
Ja,
mehr.
Scout hat das nochmal wieder irgendwann versucht. Ne? Haben sie ja. nochmal so ein paar Sachen.
Ja. Oder Freeman's World jetzt mit Dosen aufmachen ohne schneiden.
Okay. Ja.
Ja. ja. In dem Sinne, ja, schöne Ostern ihr da
schöne
draußen.
Schöne Ostern.
Wir hören uns nächste Woche
Dick
immer donnerstags, wenn Camperman. Ja, was hast du mit den Eiern?
Dicke und bunte Eier, habe ich nur gesagt.
Ja, schön. Also, das ist jugendfrei hier.
Tschüss. Tschüss,
tschüss. Gute Nacht, John Boy.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.